Willkommen und hallo bei On the Mic with Petra Hedorfer, dem Podcast der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem National Tourist Board für das Reiseland Deutschland. Als Vorstandsvorsitzende der DZT spreche ich hier mit Experten aus der internationalen Reisebranche über den deutschen Incoming-Tourismus. Es erwarten Sie Hintergrundinformationen und spannende Insights. Heute widmen wir uns dem spannenden Thema der Freizeitwirtschaft und ich gebe zu, ich habe ein bisschen Lampenfieber, denn mein heutiger Gast ist ein echter Superstar der internationalen Freizeitwelt. Ich freue mich sehr, als Experten an meiner Seite den Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter des Europaparks in Rust, Herrn Dr. Roland Mack, begrüßen zu dürfen. Einen Visionär, der die Freizeitbranche geprägt hat wie kaum ein anderer und erst im vergangenen Jahr von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit der höchsten französischen Auszeichnung Officier de la Légion d'honneur, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, geehrt wurde. Und darüber hinaus ist Herr Dr. Roland Mack als einer der erfolgreichsten Familienunternehmer Deutschlands über die Grenzen hinweg bekannt. Ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Roland Mack. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Guten Tag, Frau Hedorfer. Das war ja eine Einführung der allerfeinsten Art. Fühle mich geehrt und geschmeichelt, aber auch etwas, ja, wer mich kennt, weiß ja, dass ich mit den Lobs etwas vorsichtig umgehe und es war fast ein Stück weit zu viel. Aber vielen Dank dafür.
Meine Recherche hat so viele Awards gelistet. Ich glaube, also vom französischen Präsident den höchsten Titel zu bekommen, das ist natürlich erwähnenswert. Wenn ich darf, steige ich ein, lieber Herr Mack. Lassen Sie uns über spannende Dinge heute rund um das Thema Freizeitwirtschaft, Europapark, Erlebnisressort und alles, was es braucht, ein so erfolgreicher Unternehmer zu sein, einzusteigen. Ich erinnere mich, dass wir uns 2004 kennengelernt haben. Da konnte ich Sie überzeugen, Mitglied in der DZT zu werden. Damals haben Sie gesagt, da müssen Sie schon in den Park kommen. Und ich gebe zu, es war mein erster Europaparkbesuch. Und natürlich wollte ich so mutig sein, auch mit Ihnen Achterbahn zu fahren. Die Dimensionen des Parks sind mir noch eindrücklich in Erinnerung und natürlich vielfach aufgefrischt. Also seitdem verbindet uns eine lange und, wenn ich sagen darf, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie waren viele Jahre Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Zentrale für Tourismus, ein wichtiger Geschäftspartner der DZT und, wenn ich so sagen darf, ein Mentor für uns, für die DZT und mich persönlich. In all diesen Jahren konnte ich sehen, was Innovation, Unternehmertum und Mut, aber auch Development, Entscheidungen, Weiterentwicklung bedeutet an einem solchen wichtigen touristischen Ort des Deutschlandtourismus. Sie haben den Europapark ja vor 50 Jahren gemeinsam mit Ihrem Vater, ich habe es nachgelesen, am 12.07., also Juli 1975 gegründet. An dieser Stelle darf ich nochmal herzlich Glück wünschen. 50 Jahre Europapark wurden ja gefeiert. Und bevor wir jetzt natürlich zu spannenden Themen kommen, will ich sagen, mit 6 Millionen Besuchern, als DZT-Chefin kann ich das einordnen, pro Jahr ist der Europapark ein mindestens wichtiger Leuchtturm und Aushängeschild international für unser Reiseland Deutschland. Ein Kölner Dom, ein Neuschwanstein-Schloss, alle haben weitaus weniger Gäste. Das heißt, um unseren Zuhörern die Dimension auch mitzugeben, 6 Millionen Besucher jedes Jahr mit einer solchen Steigerung und Wachstum, das kann ich mir vorstellen, ist wirklich Spitzensport und Höchstleistung von so vielen tausend Mitarbeitern, die Sie beschäftigen. Also, Sie sind, noch einmal will ich einen Award erwähnen, 2025 mit dem Golden Ticket Award zum 10. Mal als bester Freizeitpark der Welt ausgezeichnet. Das ist schon eine Bank, oder? Das ist also wirklich ein Achievement, würde man neudeutsch sagen, das ja wie gesagt jährlich, und Sie sagen, oder ist gelistet bereits zum 10. Mal, das ist schon wirklich eine große unternehmerische Leistung. Was war denn eigentlich, das wäre jetzt meine erste Frage, die Idee gewesen, einen solchen Freizeitpark zu gründen? Kann man das heute einordnen? Die Familie Mack als Unternehmertum gibt's ja weitaus länger als 50 Jahre. Erinnern Sie sich an den Moment der Eröffnung? Also ich will so reinspüren ein bisschen.
Ja, ich glaube, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie viel Skepsis und wie viel Bedenken überhaupt bestanden am Anfang. Und ich muss gerade heute dran denken, ich darf das aufgreifen mit 6 Millionen Besucher, Frau Hedorfer. Ich habe heute Morgen den 150 Millionsten Besucher, das ist eine brandaktuelle Meldung für die Deutsche Presseagentur, begrüßen dürfen, persönlich eine Schweizer Familie. Und wenn man sich so vorstellt, dass ich schon den ersten Besucher vor 50 Jahren persönlich die Hand geschüttelt habe und das heute wieder tun dürfte, dazwischen waren 150 Millionen Menschen bei uns, dann weiß man schon, was man für eine Wegstrecke hinter sich hat. Weshalb sind wir in die Freizeitbranche eingestiegen? Dazu muss man die Geschichte der Max kennen. Wir gehören zu den ältesten Herstellern von Freizeiteinrichtungen, Fahrgeschäften, die nicht nur die deutschen Volksfeste gebraucht haben, sondern eben auch Parks in der ganzen Welt. Und mein Vater und ich waren der Meinung, wir wären prädestiniert, diese Marktlücke zu schließen, indem wir eine Einrichtung dieser Art hier am Oberrhein investieren. Es könnte Schaufenster sein für die Marktprodukte. Es könnte aber auch eine wirtschaftliche Chance darin bestehen, zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald in der Nähe der Schweiz eine solche in Deutschland bisher nicht bekannte Freizeiteinrichtungen zu installieren. Und das war im Grunde genommen der Startschuss für eine lange, lange Geschichte, wenn man überlegt, aus welchen kleinen Anfängen sich dieser Park bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Dann weiß man eigentlich auch, wenn ich oftmals eine Frage beantworten muss, was würden Sie denn anders machen im Leben? Ich glaube, ich würde nie mehr einen Park anfangen, wenn ich gewusst hätte, was daraus werden kann und welche Aufgaben zu bewältigen sind, bis hin zur weiteren Entwicklung, Flächenerweiterung, Genehmigungsverfahren, Investitionsbedarfe, Hotelbetriebe, gastronomische Einrichtungen und vieles mehr, was solch ein Park benötigt. Und parallel dazu eben auch das Waldkircher Unternehmen mit der Herausforderung dieser Plattform Schaufenster Europapark für Magrides zu bewältigen, neue Dinge zu entwickeln, neue Wege auch in der Herstellungsbranche zu gehen, damit der Weltmarkt auch diese Dinge bei Mack in Zukunft kaufen wird. Ja, es war schon eine lange Strecke, aber ich bin dabei jung geblieben und habe immer Freude gehabt. Und vielleicht ist auch deshalb das Objekt Europapark ein so erfolgreiches Unternehmen geworden.
Ja, in der Tat. Erfolge haben wir schon ein paar Fakten, die wollen wir gleich auch noch etwas tiefer beleuchten, ja anklingen lassen. Nun sagen Sie, Sie sind ein familiengeführtes Unternehmen. Aber ich würde schon gerne auf die Milestones, also auf die vielen Meilensteine der Entwicklung der Innovationen zu sprechen kommen. Themenwelten rund um europäische Länder, der Einstieg in die Hotellerie, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Es sind, glaube ich, heute 6 Hotelresorts am Standort. Ein 7. liest man in den Medien, ist vielleicht in Planung. Sie haben Rolantica eröffnet, damit die Fläche des Parks nochmal gedoppelt, wenn ich es richtig lese. Was war denn die Motivation, immer weiter höher die Sache auch zu entwickeln?
Ich habe nach mehreren Jahren des Betriebs des reinen Tagesausflugsziels, wir haben ja als Halbtagesausflugsziel angefangen mit dem kleinen Angebot in 75, mir Gedanken zu machen, wo kann das Unternehmen in Zukunft sich positionieren. Und mit dem Bau der Autobahnanschlussstelle, mit einer direkten Zufahrt um den Ort Rust herum, direkt auf unsere Parkplätze, ist die Vision entstanden, den Europapark mehr zum Erlebnisresort, zum Kurzreiseziel zu entwickeln. Und diese Philosophie habe ich eigentlich nie aufgegeben. Dazu gehörten natürlich Investitionen, nicht nur in die Attraktivität und in die Steigerung des Angebots des Europaparks, sondern eben auch in Hotels, in aufenthaltsverlängernde Maßnahmen zu investieren, bis hin dann zum zweiten Park. Diese Philosophie habe ich jetzt seit rund 30 Jahren nicht mehr verlassen und das war im Grunde genommen mein Zugpferd für das, was man heute im Europapark erlebt. Ein Ausflugsziel für die ganze Familie mit internationalem Publikum, das bringt uns auch mit der Deutschen Zentrale für Tourismus zusammen, anzubieten und den Gästen die Möglichkeit zu geben, aus größeren Distanzen anzureisen, vielleicht sogar mit dem Flieger, mit der Bahn oder mit PKW und Bus, um mehrere Tage im Europapark zu verbringen. Und diese Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Ich glaube, wenn man sich auf die Fahne schreibt, ein Kurzreiseziel zu werden und im Wettbewerb eher mit angeboten, im Mittelmeerraum zu sein, als wie um die Ecke zu schauen, was ist denn hier in nächster Nähe an Anbieter, an Freizeitparks da, dann weiß man, dass wir noch viele Herausforderungen bewältigen müssen. Wir sind mittlerweile Ausstellungsfläche für Firmen geworden. Wir sind Veranstaltungsfläche für Firmen geworden. Wir haben im Bereich der Abendveranstaltungen extrem Gas gegeben. Wir machen Events fast jede Woche. Ein Großevent, gerade am Wochenende hatten wir wieder eine Mallorca-Party und vieles mehr. An das hätte ich vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht denken wollen, was heute gang und gäbe ist. Und der Terminkalender, auch in der Zeit, wo der Europapark geschlossen ist, ab Anfang Januar bis Anfang März, ist unsere Hotelanlage gut gebucht mit Firmenveranstaltungen und natürlich mit Gästen, die den Wasserpark Rolantica besuchen.
Ja, spannend. Danke für den Blick hinter die Kulissen. Bemerkenswert. Unternehmerische Agilität in 5 Jahrzehnten mit familiären Werten. So erleben wir Ihre Unternehmenskultur, aber auch die Kultur, die gegenüber den Gästen, die Servicebereitschaft, der Qualitätstourismus vor Ort. Und Sie sind für mich ein Beispiel, wie man in der berühmten Fläche auch ein touristisches Highlight inszenieren und entwickeln kann. Die Autobahn, der ICE halt etc., das gab es ja nicht, als Sie begonnen haben, dort zu investieren. Also das sozusagen so weitreichend zu planen, das finde ich bemerkenswert. Ich will gerne über Themenwelten sprechen. Sie haben es anklingen lassen von Westernwelten über Wellnesswelten. Es gibt so viel. Es gibt die Kongresswelt auf Ihrem Gelände. Es gibt da auf alle Fälle einen Europagedanken, Herr Mack.
Absolut.
Also der Europapark hat ja das Wort Europa. Und nun können wir sicherlich gleich auch über die Gästestruktur sprechen aus den Nachbarländern, aus europäischen Quellmärkten. Was bedeutet Europa für Sie persönlich? Darf ich das fragen?
Ich bin ja hier in der Grenzlage aufgewachsen und habe meine Eltern erlebt, wie ihr Verhältnis zu unserem Nachbarland, zu den Franzosen war. Mein Vater war in französischer Kriegsgefangenschaft. Er hat nie ein schlechtes Wort über die Franzosen von sich gegeben. Und das hat mich eigentlich schon in jungen Jahren geprägt. Und eine ganz weitere Maßnahme, die ich erleben durfte, war, dass ich Preisträger eines Malwettbewerbs in Baden-Württemberg wurde und nach Straßburg eingeladen wurde als Sieger und dort im Europaparlament die Auszeichnung für meine Altersklasse bekam, nämlich mit dem Thema Verkehr verbindet Europa, dass mich das mal im Leben so einholen würde. Nämlich das Thema Verkehr ist ja etwas, was bei 6 Millionen Gästen eine herausfordernde Aufgabe darstellt. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Aber ich glaube, da ist der europäische Gedanken implantiert worden. Und es war in der Tat mutig, dass wir 75 oder 74 schon die Entscheidung für Europapark getroffen haben. Es gab damals nur die EWG, noch längst nicht das Vereinte Europa, wie wir es heute kennen, mit 28 Ländern. Und viele haben ja nicht an das Projekt Europa geglaubt und haben somit gedacht, es ist auch noch ein falscher Firmenname neben dem falschen Standort, wo keine Millionenstadt in der Nähe ist, wo keine Großstadt zu sehen ist. Die Grenzlage zu Frankreich und der Schweiz, damals haben wir noch Pässe gebraucht. Die Grenzen sind nachts zugemacht worden, ich erinnere mich noch gut. Und heute haben wir über 50% Anteil der Gäste aus Frankreich und der Schweiz. Da hat sich enorm was getan. Und insofern, glaube ich, ist dieser Europagedanken nicht nur, dass wir der einzige Europapark weltweit sind, eine ganz, ganz wichtige Rolle, die dem Park zukommt, nämlich junge Menschen für die europäische Idee zu begeistern. Ich sage immer, die einzige Sprache, die hier jeder spricht, ist das Lachen auf unseren Fahrattraktionen und der Austausch von jungen Menschen. Vous construisez l'Europe pour les enfants, hat der französische Senatspräsident bei der Eröffnung des französischen Dorfes gesagt. Sie bauen das Europa für Kinder. Ich glaube, das ist doch eine wunderbare Beschreibung dessen, was wir hier tun. Ein grenzfreies, ein fröhliches, ein zukunftsorientiertes Europa aufzubauen. Nicht politisch gesehen, sondern einfach nur geografisch, ohne Grenzen, mit hoher Sympathie und hohem Erlebniswert und mit lachenden Besuchern.
Ja, Europa als Kulturraum, als verbindendes Element ist, glaube ich, für alle, die Europa auch am Leben erhalten und gestalten wollen, der zentrale Drehpunkt, den gemeinsamen Kulturraum und die Werte, auf denen wir miteinander arbeiten und leben, herauszustellen. Ihre Gäste sind ja Botschafter auch für das Reiseland Deutschland. Für unsere Zuhörer, knapp 1 Million Gäste aus Europa sind allein 2024 explizit für den Besuch eines Freizeitparks zu uns gekommen. Gibt ja verschiedene Quellen. Ich weiß, dass die Hälfte Ihrer Gäste knapp gerechnet aus dem Ausland kommen. Sicherlich die Nachbarmärkte. Also Europa ist ein ganz wichtiger Quellmarkt für uns und wie schön, dass Sie als Europapark diesen Gedanken auch in Ihrem Unternehmensnamen führen. Sie haben über die Gästestruktur gesprochen. Wollen Sie es nochmal präzisieren? Schweiz, Frankreich nehme ich an, kommen die Gäste auch in den Europapark?
Wir haben rund 25% der Gäste aus Frankreich, 22% der Gäste aus der Schweiz. Und sicherlich weit über zwischen 10% und 15% aus Gesamteuropa. Also der Anteil der deutschen Besucher liegt etwas über 40%. Damit werden wir auch dem Namen absolut gerecht, ein Europapark nicht nur von den Themen zu sein, sondern auch von der Gästestruktur.
Ja, schön. Nun spricht man heutzutage ja viel über Zielgruppen. Also sind es Familien, sind es Singles, sind es Gruppenreisende? Wer genau ist Ihre Zielgruppe? Und können Sie sagen, was schätzen die Gäste an Ihrem Aufenthalt, Sie als Gastgeber für so viele Millionen Menschen?
Ich glaube, da unterscheide ich mich von jedem anderen Maschinenbaustudenten und Ingenieur aus meiner beruflichen Entwicklungsphase, dass wir eigentlich immer vom Gast her denken und nicht dem Gast das verkaufen wollen, was wir gerne herstellen würden. Der Gast ist für mich das zentrale Element und das versuche ich auch in der Philosophie immer an meine Mitarbeiter zu übertragen. Das, was der Gast wünscht, müssen wir versuchen zu erfüllen, spielerisch, kompetent, mit hoher Qualität und vor allem ständig in freundlichem Austausch mit den Gästen. Dazu gehört natürlich die Sprache. Deswegen haben wir auch sehr viele internationale Mitarbeiter, die sowohl in englischer wie auch in französischer, aber mittlerweile auch in italienisch und spanisch gut aufgestellt sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen hier in ihrer Landessprache ansprechen.
Also hohe Servicebereitschaft, ein Qualitätsprodukt, das immer State of the Art ist, zu bieten. Lassen Sie uns mal auf die sehr erfolgreichen Hotels blicken. 6 4-Sterne-Hotels, hoch dekoriert. Sie haben Sterne-Gastronomie. Sie haben vom Tipi-Zelt über Camping- und Caravaning-Plätzen 50 Restaurants und Bars. Bleiben die Gäste länger als einen Tag und eine Übernachtung?
Also die hier übernachten, sehr wohl. Wir sind auf dem Weg, 2 Übernachtungen zu generieren. Da ist mein Ziel, auch die 2-mal zu knacken, mittel- und langfristig. Deshalb habe ich ja von dieser Vision, die auch in der Zukunft gilt, Erlebnisresort für den Kurzurlaub zu bieten, schon gesprochen. Wir sind weiter dabei, diese Infrastruktur aufzubauen. Ein Teil war natürlich die Investition von Rulantica, dem Wasserpark, der übrigens auch im Ranking international gesehen ganz in vorderster Front mitmarschiert, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich gestartet ist, obgleich wir in der Pandemie anfangen mussten. Und weitere Hotels sind am Entstehen. Wir bauen gerade in der West die Western City aus mit nahezu 75 Millionen Euro Invest, wo ein weiteres großes Hotel entsteht, eine Westernstraße entsteht, ein eigener neuer Themenbereich, was ich immer so gerne als Downtown Europa Park bezeichnen würde, wo ich möchte, dass wir auch, wenn der Park schließt, in Fortsetzung über kleine Konzerte, über eine Kleinbrauerei, durch schöne Restaurants, durch Aktivitäten unserer Künstler in der Westernstraße die Erlebniswelt Europa Park fortsetzen möchte am Abend. Der Park ist ja leider von 21 Uhr an geschlossen. Und insofern wäre das natürlich ein tolles Angebot für unsere Hotelgäste, auch für die Western-Gastbesucher, hier nochmal einzukehren. Wir sind auch dabei, Verkehrssysteme zu entwickeln, die die Hotels mittellangfristig miteinander verbinden. Nicht nur Rulantica über ein Monorail-System an den Europapark zu binden, sondern auch das Tipidorf, die Western City mit den Hotels, mit dem Park und mit dem Wasserpark zu kombinieren. Auch da laufen interessante Überlegungen und Pläne sind schon fertig. Und in Kürze wird man sicherlich auch hier über eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur denken. Wir haben mittlerweile auch einen Rußbus, der schon Gäste aus dem Dorf direkt an alle attraktiven Plätze hier im Erlebnisresort bringt. Er fährt im Viertelstundentakt durch den ganzen Ort, mittlerweile elektrobetrieben. Auch eine tolle Situation, sodass wir heute schon eine gute Verkehrsverknüpfung haben. Aber wir wollen sie noch attraktiver machen, indem wir in die Höhe gehen und störungsfrei zum Tagesverkehr die Gäste von A nach B transportieren können.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation, das zeichnet mit Sicherheit Ihr Handeln aus. Den Standort ist erlebbar. Vor über 10 Jahren wurde der Europapark als erster Green Amusement Park zertifiziert und auch im Bereich der innovativen Technologien sind Sie einer der Spitzenreiter in der Branche. Unter anderem bieten Sie tolle Virtual Reality Attraktionen. Mancher Kritiker sagt, ist das zu digital, das persönliche Erleben und der Besuch vor Ort in der Destination. Aber ich kann sehen, was diese Attraction Yulby und andere innovative Angebote ja auch Besucher in den Park kommen lässt. Also spannende, verantwortliche, ökologische Entwicklungen mit wirtschaftlichem Wachstum. Ich würde fast sagen, da sind Sie mit Disneyland und Co. doch immer eine Nase voraus, oder? Wo würden Sie sich da sehen in dieser Innovationsbereitschaft und auch Umsetzung?
Also wir waren, wie Sie richtig erwähnt haben, der erste Park in Deutschland, der dieses Zertifikat vom TÜV Südwest bekommen hat, nämlich Green Amusement Park. Aber da muss ich Disney schon in Schutz nehmen. Auch Disney ist sehr stark innovativ unterwegs, was alternative Energien angeht. Sie haben natürlich auch einen CO2-freien Energielieferant in Paris, weniger in den USA, aber in Paris über den Atomstrom. Insofern tut sich da Disney ein bisschen leichter. Aber für mich war schon immer wichtig, dass wir gerade auch in der Freizeitbranche versuchen, alternative Energieformen einzusetzen. Deshalb ist die Wasserkraft bei uns stark ausgebaut. Wir haben sehr früh schon Solaranlagen gebaut, haben Parkplätze mit Solarflächen überdacht. Heute natürlich auch über die Rechtslage alle Gebäude, die wir bauen müssen, Solardächer bekommen. Und wir produzieren heute schon rund 30% der Energie, die wir verbrauchen, über alternative Energien. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir werden da weiter Gas geben, werden weiter signifikante Flächen hinzunehmen. Die Gaskraftwerke, die wir gebaut haben, waren mal für mich eine lange Zeit, weil wir die Wärme auch brauchen, eine tolle Alternative zur alternativen Energie. Mittlerweile ist ja das Gas auch belastet als eine Energieform, von der wir uns nachhaltig lösen müssen. Deshalb haben wir jetzt auch schon angefangen mit großen Wärmekraftpumpen, Luftwärmekraftpumpen, auch unser Bad Rulantica zu erwärmen. Auch da stehen wir nicht still und sind weiter auf dem Trip. Dann die Anschlusssituation. Wir haben ja immer noch den Zielverkehr zu hohem Teil mit den PKWs. Wir kämpfen um einen Anschluss an das Intercity-Netz, haben mittlerweile erreicht, dass ein Intercity in der Nord-Süd-Verbindung, zwei am Park halten, mittlerweile auch ein TGV seit einem Jahr aus Paris direkt hier vor die Haustüre hält. Der öffentliche Nahverkehr wird von uns subventioniert und langfristig wäre es natürlich schön, wenn wir signifikante Verkehrsströme auf die Bahn bringen können, aber Sie kennen ja die Ausbaupläne der Bahn im Oberrheingraben, die sich mehr als schwierig zeigen und noch einige Jahre brauchen, bis wir hier eine leistungsstarke Verkehrsachse haben, die uns hoffentlich mit einem Zielbahnhof am Europapark die Möglichkeit gibt, signifikante Verkehrsströme auf die Bahn umzulenken. Wenn man sieht, Paris, Disneyland hat 60% der Gäste über die Bahn schon erreicht, haben einen eigenen TGV-Halt, einen Bahnhof gebaut. Da ist natürlich Frankreich viel weiter als wir. Hier gestaltet sich Genehmigungen, Zeitabläufe und Investitionsplanungen deutlich langsamer, als man das von Frankreich kennt.
Herr Mack, ich spreche ja viel mit Unternehmen unserer Branche und Unternehmern. Was mir schon auffällt, ist, dass Sie diese Hindernisse adressieren, sie aber immer wieder auch überwinden. Also dieser Unternehmergeist und auch die schwäbische Hartnäckigkeit, die dazu gehört, Menschen zu überzeugen. Sie sind ein regionaler Player, der längst der Motor ist für ein ganzes Bundesland, für ein Land touristisch gesehen. Also es gibt eine St. Gallen Universitätsstudie, eine aktuelle Studie. Sie sind tragen mit ihrem Unternehmen nicht nur zu 7.800 Arbeitsplätzen in Baden-Württemberg bei. Sie sind laut dieser Studie auch ein Motor für 1 Milliarde Euro Umsatz für Baden-Württemberg und haben ja eine Strahlkraft in der Region und weit über ihre Region hinaus. Mit welcher Strategie wollen Sie hier zukünftig weitermachen? Es wird ja viel gesprochen über Rahmenbedingungen am Standort. Wo sehen Sie die nächsten Herausforderungen?
Ich habe es gerade gesagt, ich sehe sicherlich eine Herausforderung in der Verkehrsinfrastruktur. Ich sehe Herausforderungen, was das Genehmigungsverfahren angeht. Ich denke dabei auch an viele steuerliche Belastungen, die ich für völlig überflüssig und ungeeignet empfinde. Dazu gehört diese Tourismussteuer, die wir bezahlen müssen, um ja in Schwierigkeit geratene Tourismusanbieter aus der Patsche zu holen, obgleich jeder Gast vom Europapark notfalls zu Fuß nach Hause gehen könnte und nicht mit dem Flugzeug abgeholt werden muss und wir über eine Versicherung diese Ausgabe mit 2-3% darstellen konnten zu dem, was wir heute bezahlen müssen. Das ist sicherlich nochmal eine große Herausforderung, die wir bewältigen. Die Abgabe geht jetzt im November auf die Hälfte zurück, aber ist immer noch um ein Vielfaches zu hoch für das, was wir dem Gast an Sicherheit bieten können.
Also Level Playing Field, wie alle Unternehmer, möchten Sie gern Wettbewerbsrahmenbedingungen haben, die in Ihrem Umfeld entsprechend auch Investitionen und Weiterentwicklung möglich machen. Das verstehe ich gut. Sie haben mal gesagt, wir denken nicht in Geschäftsjahren, sondern in Generationen. Das finde ich ein wunderbares Zitat. Es bringt ja zum Ausdruck, was Ihr Familienunternehmen besonders macht. Ein langfristiges Denken, ein Wertekanon, Verantwortung, Zusammenhalt. Sie sind ein echtes Generationenprojekt. Ich durfte gerade Ihre Tochter begrüßen. Sie ist jetzt, ich glaube, sie ist der Vertreter der 8. Generation, wenn ich das richtig sehe. Ja, korrigieren Sie genau. Mich. Ja, 8. Generation, die also längst selber Achterbahn fahren und im Management in der Verantwortung stehen.
Und ja. Die erste Frau in der Geschäftsführung des Europaparks in der 250-jährigen Geschichte, Frau Hedorfer.
Danke,
da
dass Sie das
sie
erwähnen.
Da müssten Sie ja ganz genau zuhören als Dame in dieser verantwortlichen Position. Da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt,
sehr
das Familienunternehmen. Unternehmen mag.
Sehr gut. Also ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit, dass Sie ein Motor sind für immer neue Highlights. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich die Werbung gesehen, das neue Kooperationsprojekt mit Warner Brothers. Vielleicht noch interessant für unsere Hörer, Europapark-Maskottchen Ed und Edda spielen eine Hauptrolle in einem neuen Hollywood-Movie. Also es geht weiter und weiter. Haben Sie noch ein Geheimnis für uns? Was ist noch im Köcher?
Ja gut, es war auf alle Fälle nochmal eine Diversifizierung, die sehr viel Sinn macht. Michael, mein älterer Sohn, war für diese digitalen Projekte verantwortlich und es war schon immer sein Bestreben, den Europapark in die Wohnzimmer der Familien, der Gäste zu bringen. Das ist ihm mit diesem Film geglückt. Wir haben mittlerweile schon über 2 Millionen Zuschauer weltweit im Kino gehabt für dieses Ed und Edda-Erlebnis und mein Sohn Thomas mit Adrenalin, gerade heute wieder Geschäftskunden aus Dubai und aus USA bei uns, die sich für dieses Angebot interessieren. Ein immersives Restaurant-Erlebnis mit autonomen Stühlen, Fahrstühlen, wo die Gäste durch eine Medienwelt mit hervorragend Essen transportiert werden. Also auch da sind wir extrem innovativ aufgestellt. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte für die Hörer und was mir am Herzen liegt, ist, dass all das, was wir hier geschaffen haben, ohne staatliche Subventionen passiert ist. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter der mittelständischen Unternehmer in Deutschland, weil ich glaube, dass es hinreichend von der Politik nicht gesehen wird. Wir sind zwar in Sonntagsreden immer wieder vertreten mit unseren Problemen, aber uns fehlt natürlich als kleine Einheit die gemeinsame Schlagkraft in der Politik, auch da und dort aufzuschlagen. Aber wenn ich weltweit unterwegs bin, sehe ich, wie wir bewundert werden um diese Familienunternehmensstruktur, die schnell handeln kann Und dass ein Familienunternehmen wie die Familie Mack ist zum Weltmarktführer, nicht zum Weltmarktführer, aber zum Angebot in einer Weltmarktbranche geschafft hat, wo wir ein Ranking einnehmen, wovon keiner in der Familie geträumt hat, zeigt doch eigentlich, dass wir Hidden Champions haben in diesem Land und dass wir immer noch in der Lage sind, wenn man den Menschen Freiraum gibt für Entscheidungen, wenn man die Verantwortung auch von seiner Politik auf diese Unternehmen verteilt und ihnen Vertrauen schenkt, dass daraus was werden kann, dass wir im internationalen Wettbewerb auch gegen die ganz Großen bestehen können. Das ist doch eine absolute Botschaft, die man an einer solchen Stelle sagen soll. Und ich glaube, dass die Politik, und das betrifft auch Ihr Engagement, Frau Hedorfer, viel mehr Unterstützung von der Politik auch brauchen kann. Ich bin immer wieder dabei, auch unseren neuen Kandidaten, den Kandidaten Hagel, davon zu überzeugen, dass nicht nur die Automobilbranche für das Land Baden-Württemberg wichtig ist, sondern auch der Tourismus, dass er einfach nicht nur in Sonntagsreden vorkommen soll, sondern dass man die Chance des Tourismus in unserem Land, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern im ganzen Land Deutschland, etwas mehr bewerten soll. Und ich weiß ja auch um Ihre politische Arbeit, wie Sie immer wieder um Gelder kämpfen müssen, um Marketinggelder kämpfen müssen, um dieses attraktive Deutschland international bekannt zu machen. Ich bin dabei, ich helfe mit tollen Angeboten, mit hohen Qualitäten, mit Innovation. Und ich kann Sie nur in jeder Form unterstützen für Ihre tägliche Arbeit.
Ja, vielen Dank, Herr Mack, für diese klaren Worte. Unternehmertum in Deutschland, unsere Branche. Ich glaube, mit Fug und Recht können wir sagen, wir sind die Leitökonomie des 21. Jahrhunderts, wir sind mitten im 21. Jahrhundert. Völkerverständigung, Stabilität, friedenssichernde Maßnahmen, aber auch Arbeitsplatzverankerung am Standort sind wichtige Themen. Ihre Branche, Unternehmer wie Sie, die ganze Familie Mack, trägt dazu wesentlich bei. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute einen kleinen Einblick gegeben haben und möchte Danke sagen dafür, aber auch freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, mit der Region und als Lokomotive natürlich auch in der internationalen Vermarktung. Sie sind ein Leuchtturm für den Deutschlandtourismus mit Ihrem Angebot und ein höchster Qualitätsstandort mit attraktiven, ständig sich erneuernden Angeboten. Also vielen Dank dafür. Mir hat es sehr Spaß gemacht.
Vielen Dank, Frau Hedorfer, für das tolle Gespräch und ich danke auch für Ihr Vertrauen. Ich weiß, was es bedeutet, auch durch Ihre Person und Ihre Einrichtung international Kenntnis zu bekommen und unterstützt zu werden. Herzlichen Dank an Sie und Ihr Team. Es ist eine tolle Zusammenarbeit, die über Vertrauen über mehrere Jahrzehnte gewachsen ist. Ich hoffe, es bleibt so in der Zukunft.
Wunderbar. Damit vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und konnten auch ein paar spannende Insights, Gedankengänge, aber auch motivierendes gewinnen. Denken Sie daran, den Podcast zu abonnieren und uns auf den sozialen Medien zu folgen, um über zukünftige Episoden und spannende Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gespannt und neugierig und machen Sie Urlaub in Deutschland. Vielen Dank.